Da musst du dein Dings einschalten. Wie heißt das? Das Kamera. Kamera einschalten. Hast du es?
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles anders. Wir, das sind Thomas und Niklas Weninger, Hannes Dreichel und ich, Birgit Enk. In den einzelnen Episoden sprechen wir mit inspirierenden Menschen aus Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Politik über Themen, die uns und bestimmt auch euch bewegen. Andersdenken ist in unserem Podcast nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. So wie auch deine Fragen an unsere Gäste. Wie du mitmachen kannst, verraten wir dir auf unserer Internetseite www.allesanders.andersdenken.at. Dort findest du auch alle Episoden und unseren Videopodcast. Viel Spaß!
Hast du auf Aufnahme gedrückt?
Wir müssen nicht lange nachdenken, um einen Wunschgast für unsere Podcast-Premiere zu finden. Spätestens seit unserer ersten Zusammenarbeit mit ihm begleitet uns eine ganz besondere Verbindung. Vorstellen müssen wir ihn vermutlich nicht. Er ist einer der bekanntesten Neurobiologen und Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen und Bestseller. Kaum einer versteht es wie er, komplexe wissenschaftliche Inhalte derart einfach und leicht verständlich zu transportieren. Das heutige Gespräch führen meine Kollegen Hannes und Thomas und ich sage fürs Erste herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Gerald Hütter.
Ja, ich grüße Sie in Kufstein aus dem kleinen Ort, in dem ich wohne, der heißt Witzenhausen. Der ist auch eine Reise wert.
Wie schön. Herr Professor Hütter, darf ich ganz direkt mit einer privaten Frage mich an Sie richten? Wie geht es Ihnen denn ganz persönlich in diesem Corona-bedingten Flaschenhals, in dem wir uns seit einigen Monaten befinden?
Ich habe ein furchtbar schlechtes Gewissen, weil ich weiß, wie vielen Menschen es furchtbar geht, wo sie existenziell bedroht sind, und mir ist es noch nie so gut gegangen wie jetzt. Ich bin unendlich viel draußen in der Natur. Ich brauche nicht mehr zu verreisen. Alle Veranstaltungen sind abgesagt. Ich brauche auch nicht mehr so viel Geld, weil ich gar nicht mehr so viele unternehme. Also das passt alles. Und so schön habe ich den Frühling noch nie miterleben können, jetzt bis in den Sommer hinein. So dass ich also eigentlich das gar nicht so offen zugeben darf, wie gut es mir geht.
Das heißt, wenn es nach Ihnen gehen würde, dann könnte es bleiben, wie es ist?
Nein, ich glaube, dass wir in eine furchtbare Problematik hineinlaufen, so wie das im Augenblick ist. Und das war wohl ganz leicht, den Lockdown zu verabschieden. Und damals habe ich schon gedacht, okay, also raus oder also so einen Lockdown zu machen, ist nicht so ein Problem. Aber da wieder rauszukommen, das wird das eigentliche Problem sein. Und jetzt wissen wir nicht, wie wir wieder rauskommen sollen.
In einem kurzen Vorgespräch, das wir vor diesem Podcast geführt haben, haben Sie gesagt, eigentlich sehen Sie diese ganze Situation auch ein Stück weit als eine kleine Offenbarung. Können Sie uns erklären, warum? Sie haben dabei ganz besonders auf das Thema Reisen und Veranstaltungen Bezug genommen.
Ja, die eigentliche Offenbarung ist der Umstand, dass in unserem westlichen System eine Situation entstanden sind, wo lauter Akteure nebeneinander agieren und jeder das Beste macht, was er für richtig hält oder was er aus wirtschaftlichen Gründen tun muss. Also das hat ja angefangen mit den Medien, die müssen natürlich Geld verdienen, das kriegen sie nur über Werbekunden, und Werbekunden bekommen sie umso mehr, je mehr Auflagen sie haben, und deshalb ist jedes Medium daran interessiert, Kunden, also Zuschauer oder Leser anzuziehen. Und das führt dazu, man kann natürlich am leichtesten Kunden und Leser anziehen, indem man ihnen ein bisschen Angst macht. Da reagiert das menschliche Hirn am schnellsten drauf. Wenn ich irgendwo lese, in China ist jetzt die nächste schwere Virusepidemie ausgebrochen und dafür gibt es gar keinen Impfstoff und gar nichts, und die chinesischen Behörden sind davon vollkommen überrollt und haben auch noch versucht, das zu verheimlichen, dann erzeuge ich sozusagen in der Bevölkerung eine massive Angst und Unruhe. Und jetzt kommt die nächste Gruppe, das sind die Politiker, die jetzt darauf reagieren müssen und zeigen müssen, dass sie doch irgendwie was können und dass sie das alles in den Griff bekommen. Und die fragen dann die nächste Gruppe und das sind dann die Experten, die Virologen und die sagen ihnen, was sie zu tun haben. Und dann haben wir am Ende ein dummes Zusammentreffen von Interessen von Medien, von Interessen von Politikern, die mal zeigen wollen, dass sie was können, von Experten, die auch mal irgendwas sagen wollen. Und wenn das so unglücklich zusammenkommt, dann hat man diese Gemengelage, die dann dazu geführt hat, dass wir jetzt in dieser schwierigen Situation stecken. Ich weiß bis heute nicht, ob dieses Virus wirklich gefährlich ist. Ich kann mir ja nur immer anschauen, wie groß die Gesamtsterblichkeiten sind und ob tatsächlich insgesamt erheblich mehr Leute gestorben sind, als normalerweise in diesem Zeitraum von Januar bis jetzt zu sterben. Und da kommen, das kann ja jeder, der uns hier zuschaut, selbst auch machen.
Richtig.
Ist nicht so. Sind immer, jeden Tag sterben in Deutschland 2.500 Leute. Und möglicherweise haben wir alle verdrängt, dass der Tod zum Leben dazugehört und tun so, als könnten wir jetzt jedes Menschenleben retten. Und das wird dann aber nicht besser, wenn wir einen Teil dieser 2.500 dann auch noch nachträglich als Corona-Infizierte identifizieren. Das sind ja keine, die unbedingt jetzt an Corona gestorben sind, sondern woran auch immer. Also sehr schwierig. Und jetzt wieder raus würde bedeuten, es müssten jetzt die Medien zugeben, dass sie das vielleicht ein bisschen übertrieben haben. Es müssten die Politiker zugeben, dass sie sich vielleicht geirrt haben. Und es müssten die Experten auf einmal sagen, dass sie dann doch irgendwie einen sehr einseitigen Blick auf die Dinge hatten als Virologen und dass sie vieles dabei eben nicht bedacht haben, was nun im Nachhinein alles gekommen ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Schaden, der jetzt entsteht und auch die vielen Toten, die jetzt vielleicht noch kommen, die haben alle mit Corona gar nichts zu tun. Die sterben nicht an Corona, die sterben an den Folgen dieser ganzen Shutdowns. Und das geht jetzt um die ganze Welt. So was hatten wir auch noch nie, dass die ganze Welt sozusagen in einen Zustand hysterischer Angst verfällt.
In diesen ganzen Dingen, die Sie jetzt beschrieben haben, Herr Professor, was macht es mit unserem Kopf, mit unserem Hirn, diese vielen Informationen, die wir von allen möglichen Seiten bekommen? Dann dürfen wir wieder irgendwo nicht hinfahren, obwohl wir vielleicht wollen würden. Was geht da in unserem Hirn vor?
Also eine Zeit lang, glaube ich, hält man das aus, weil man sagt, das muss jetzt mal sein und geht nicht anders. Und dann kommt aber doch, je länger das anhält, immer mehr, ich nenne das immer gerne Verwirrung ins Hirn, weil die eingefahrenen Denkmuster nicht mehr funktionieren. Und man fängt an zu begreifen, dass es auch so schnell nicht wieder weggeht. Das heißt, es findet ein Prozess im Hirn statt, wo das, was bisher so mehr oder weniger automatisch in den alten Mustern gelaufen ist, erschüttert wird. Und damit fangen an, sich diese Muster aufzulösen. Und dann fangen an, sich Menschen zu fragen. Also zum Beispiel, ob das jetzt mit dem Reisen tatsächlich so wichtig ist. Oder ob sie unter solchen Bedingungen verreisen wollen. Und warum sie bisher eigentlich überhaupt immer wieder so viel verreist sind. Das sieht für ihre Branche, glaube ich, nicht so ganz gut aus.
Warum haben wir als Menschen überhaupt so ein Bedürfnis zu reisen aus Ihrer Sicht?
Menschen sind ja unglaublich entdeckerfreudige Wesen, wenn ihnen das nicht in der Schule oder irgendwo ausgetrieben wird. Das heißt, eigentlich haben wir nicht ein Bedürfnis zu reisen, sondern wir haben ein Bedürfnis, unsere Welt zu entdecken, in all ihrer Vielfalt und ihrer Schönheit. Und dazu gehört auch, immer wieder sich mit dem Fremden zu konfrontieren, also über die Grenzen dessen hinauszugehen, wo man da gerade mal aufgewachsen ist. Also aus dem Dorf rauszugehen, mal zu gucken, wie es in der Stadt ist, aus dem Land rauszugehen, mal gucken, wie es in einem anderen Land ist. Und das führt ja dazu, dass man sich eigentlich bildet. Also man wird ein Mensch, der nicht glaubt, dass es überall auf der Welt so sein muss wie bei ihm zu Hause. Man wird ein Mensch, der mit anderen Lebensstilen, mit anderen Überzeugungen, mit anderen Vorstellungen in Kontakt kommt. Und das ist das Hilfreichste, was einem überhaupt passieren kann, um seine eigenen Vorstellungen vom eigenen Lebensstil, von den eigenen Vorstellungen, was einem im Leben so wichtig ist, um das mal alles in Frage zu stellen. Das heißt, man erweitert den Horizont. Das ist schon das, was grundsätzlich beim Reisen stattfindet. Einschränken muss man dann dazu sagen, dass ich nicht ganz sicher bin, ob das bei den meisten Reisenden dann tatsächlich passiert, wenn die in Mallorca alle nebeneinander gefercht am Strand liegen.
Also dieser Entdeckergeist, den Sie beschrieben haben, dass er eigentlich der ursprüngliche Gedanke auch war, wie man angefangen hat zu reisen, wie der Adel gereist ist, wie dann das Kapitalbürgertum angefangen hat zu reisen. Und dann so ab der Industrialisierung ist man ja draufgekommen, okay, die Menschen arbeiten so hart, die brauchen irgendwann einen Sonntag frei. Und so um 1900 rum haben die Naturfreunde dann gesagt, die Arbeiter sollten frei haben, sollten sich erholen. Hat da Ihrer Meinung nach irgendein Wandel im Zweck des Reisens stattgefunden ab diesem Zeitpunkt?
Naja, wir leben ja in einer Zeit, wo die meisten Menschen arbeiten, um Geld zu verdienen. Ja, man könnte auch arbeiten, weil es einem ein Bedürfnis ist. Das nennt man dann tätig sein, damit das nicht so mit dem anderen verwechselt wird. Also, und grundsätzlich ist jeder Mensch gerne tätig. Aber um unser Auskommen zu sichern, verkaufen wir dann sozusagen unsere Arbeitskraft an irgendjemand, der sie gebrauchen kann. Und das nennen wir dann Lohnarbeit. Und dann ist man ein Arbeitnehmer und kriegt dafür Geld. Und dann ist man ja nicht mehr sozusagen Herr über seine eigene Zeit und über das, was man tut, sondern man führt ja dann das aus, was andere einem gesagt haben. Das ist ja der Sinn der Übung. Dafür bekommt man dann ja auch das Geld. Und ja, dann ist das zwangsläufig so, dass man, wenn man nicht mehr selbst als Subjekt agiert, sondern nur noch einer ist, der das ausführt, was andere ihm sagen, dass man sich da nicht so wohl fühlt. Hirntechnisch heißt das, da kommen die beiden Grundbedürfnisse nicht mehr zur Geltung. Das ist das eine, dass man eigentlich doch dazugehören möchte, und das zweite, dass man jemand sein möchte, der eigenständig sein Leben gestaltet. Also das eine ist nach Verbundenheit und das andere nach Freiheit. Und das macht es dann plötzlich schwer, wenn man dann merkt, dass man gar keine Möglichkeit mehr hat, sein Leben selbstbestimmt zu führen. Und dann entstehen Frustrationen. Und dann braucht man irgendeine Kompensation oder irgendetwas, wo man zumindest vorübergehend mal wieder Herr über das Geschehen ist und über seinen Tag und über die Zeit und über das, was man tut. Und da kann man natürlich jetzt für Geld sich irgendwo hinfliegen lassen, oder man kann für Geld irgendwo hinfahren, wo man dann die Illusion hat, dass man jetzt ein selbstbestimmtes Leben führt. Und das hat angefangen mit der Industrialisierung und dem Umstand, dass dann plötzlich Lohnarbeit so dominant geworden ist. Und dafür brauchten die Leute dann sozusagen etwas, was sie sich gönnen konnten als Kompensation für diese Malocherei, für dieses Schuften. Wichtig ist aber vielleicht in dem Zusammenhang nochmal der Hinweis, dass diese Art von Lohnarbeit eine relativ junge Erfindung der Menschheitsgeschichte ist. Menschen haben immer gearbeitet. Und für Geld haben sie noch nicht so lange gearbeitet. Manchmal waren sie Leibeigene, manchmal waren sie Sklaven. Aber dass man jetzt freiwillig dahergeht und seine Arbeitskraft anbietet und als Kompensation dafür Geld bekommt, das ist eine relativ junge Geschichte. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so bleiben wird. Es kann sein, dass wir da die letzten Züge dieser Art von Lohnarbeit erleben.
Also ist das Reisen eine Ablenkung, eine Art Ersatzbefriedigung geworden?
In dem Augenblick, wo ich mit so einem ungestillten Bedürfnis herumlaufe, nämlich dass ich doch eigentlich mein Leben selbst bestimmen will und gleichzeitig weiß, dass ich jeden Tag zur Arbeit muss, bin ich natürlich sozusagen prädestiniert, sozusagen als Bedürftiger, ein Angebot wahrzunehmen, was mir dann gemacht wird. Und wenn das dann verspricht, dass ich in dieser Zeit wenigstens mal selber was bestimmen darf, was ich esse, was ich mit meiner Zeit mache, dann nehme ich das wahr. Aber da sind wir auf einer ganz anderen Ebene als das, was wir am Anfang gesagt haben. Da geht es nicht mehr um Entdeckerfreude und Kennenlernen des Fremden, sondern da geht es eigentlich um nichts weiter als eine Kompensation für das harte Leben, was man hat, weil man seine Arbeitskraft verkauft hat.
Ich unterstelle ja, dass ein zusätzliches Motiv unter Umständen auch das Reisen als Statussymbol quasi hinzukommt. Tapetenwechsel, ganz einfach, jeder tut's, also irgendwie auch letzten Endes so ein Massendrang. Glauben Sie, das ist meine Frage, glauben Sie, dass diese Situation, in der wir jetzt sind, diese Zäsur dazu führt, dass im Grunde die ursprünglich und auch die Herrenmotive des Reisens wieder stärker zutage kommen und das andere wegfällt?
Ich glaube, wir können das im Augenblick alle gar nicht so richtig einschätzen, wie diese Corona-Problematik weitergeht. Wenn, es gibt ja auch hinreichend viele Wirtschaftsexperten, die sagen, das dicke Ende kommt noch. Und es wird dann unvorstellbar große Zahlen an Arbeitslosen geben, weil die Wirtschaft nicht wieder in Schwung kommt. Und dann gibt es auch nicht mehr so viel Geld in der Gesellschaft. Und dann wird jeder, der noch ein bisschen Geld hat, aufpassen und wird das nicht für Reisen und solche Investments ausgeben, die nur dazu dienen, zu kompensieren, dass es ihm sozusagen an der Arbeit nicht so gut geht. Aha. Das wird eine schwierige Situation, glaube ich. Die lässt sich aber nicht einschätzen. Aber die erste Antwort heißt, wenn das wirklich wirtschaftlich weiter bergab geht und so eine Art Verarmung durch viele Arbeitslosen eintritt, dann wird das nicht wieder sich so leicht erholen können. Aha. Und dann würde das Motiv, weshalb man verreist, sich natürlich verschieben. Also dann verreist man nicht mehr, um anderen zu zeigen, wo man überall gewesen ist. Und dann verreist man nicht mehr als Kompensationsversuch für die hart geleistete Arbeit, sondern dann fängt man an, sich umzugucken, wo man eigentlich ein bisschen Erfüllung finden kann, wo es einem gut geht, was einem gut tut. Und da muss man nicht unbedingt reisen dafür. Da könnte man auch um Kufstein herum wandern. Nicht immer zu, aber man kann ja doch sehr weit laufen.
Man kann sehr weit laufen, in der Tat. Nun hängt aber an dem Reisen in der Zwischenzeit und seit langer Zeit eine ganze Industrie, eine Riesenbranche. Auch weil wir beim Beispiel Kufstein waren, in weiterer Folge Tirol, Österreich, der Tourismus eine Lebensader, eine wirtschaftliche Lebensader. Was glauben Sie, kann in dieser Phase jetzt im Grunde auch so eine Branche aus dieser Situation, aus dieser Krise lernen?
Also das ist jetzt wirklich eine ganz schwierige Frage, weil das Einzige, was sie daraus lernen kann, ist, dass sie sich zu stark aufgebläht hat und dass sie wieder zurück muss. Dorthin, wo die Nachfrage dann noch ist, die es dann noch geben wird, wenn die Leute wieder darüber nachdenken, was sie mit ihrer Zeit anfangen. Und das bedeutet, ich glaube nicht, dass die vielen Angebote, zu denen auch Freizeitangebote gehören und natürlich diese ganzen Veranstaltungen und damit auch die Reiseveranstaltungen, ich glaube nicht, dass das wieder in Gang kommt, wenn diese Krise nicht bald aufhört. Und dass sie so schnell aufhört, kann ich nicht glauben, weil es bedeuten würde, dass die Politiker, die Medien und die Experten zugeben, dass sie sich geirrt haben und dass das alles gar nicht so schlimm ist, wie sie uns das angekündigt haben. Also das ist sehr ein beliebtes Mittel und das ist ja sogar auch in der österreichischen Regierung in irgendwelchen Papieren gestanden, dass wenn man möchte, dass die Bevölkerung sich an bestimmte Vorschriften hält, weil man es für richtig hält, dass die erlassen werden, dann ist das geeignetste Mittel, denen Angst zu machen. Dann hält sich die Bevölkerung an das, was die Regierung will. Und das ist so alt, wie es überhaupt Regierungen gibt, dass man die Angst instrumentalisiert, um Menschen sozusagen gefügig zu machen für das, was man gerne möchte. Und das haben die jetzt leider auch gemacht. Und das ist ganz unglücklich, weil jetzt haben wir eine Unmenge von ängstlichen Menschen, von denen auch viele dabei sind, die wirklich Angst haben und nicht wissen, was sie machen sollen. Ich habe Leute im Wald getroffen, ganz allein mit der Maske. Leute sitzen alleine im Auto und haben die Maske auf. Es gibt Menschen, die mit denen ich mich verabreden wollte und die haben gesagt, ich verabrede mich nicht, weil ich Angst habe, dass ich da Corona kriege. Und wenn, dann nur mit Maske. Das heißt, da ist wirklich diese Angst sitzt, die ist richtig gut reingegangen und erklären Sie mal jetzt so einem, der mit dieser Angst rumläuft, dass das eigentlich doch nicht alles so schlimm ist. Dass er also zumindest im Wald alleine die Maske abnehmen könnte.
Herr Professor, jetzt müssen Sie was fragen. Das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, wir beobachten das hier auch. Wir beobachten es aber vor allem bei Menschen, die von woanders her zu uns kommen. Und ganz besonders bei deutschen Gästen. Also irgendwo gehen wir, die wir hier leben, ganz anders damit um. Und irgendwo hat es bei uns, kommt uns vor, was anderes mit den Leuten gemacht. Da ist nicht so eine starke Grundangst da, wie bei Beispielen, die Sie jetzt auch beschrieben haben. Wie erklärt man das?
Ja, die Österreicher sind ja auch keine Deutschen. Sind Österreicher. So, okay. Und in Österreich gibt es eine ganz lange Tradition von sehr starken Hierarchien. Ihr Habsburger Reich mit dem Chef an der Spitze und dann diese ganzen Ebenen der Hierarchie, das hat ja bis runter gereicht. Und da sagt man ja heute noch, ja, wenn ich da begrüßt werde, Herr Professor, das macht hier in Deutschland kein Mensch. So, dann hat man auch eine große Ehrfurcht vor allem, was da von oben runter gesagt wird. Mhm. Das war über viele Generationen so, weil das ja ein altes Reich ist. Und wissen Sie, was die Leute dann lernen, wenn sie ständig in so einer Hierarchie leben müssen? Die lernen, wie man so tut, als ob man es macht, was die oben sagen, und man macht es trotzdem nicht. Und das ist das, was ich an den Österreichern mag. Die sagen, ja, und dann machen die doch was. Das heißt, die haben gelernt, wie sie ja auch auf eine geschickte Art und Weise Hierarchien umgehen. Und damit Anordnungen von oben scheinbar befolgen, aber in Wirklichkeit nicht. Das ist sehr, sehr interessant. Und die Deutschen, die hatten sowas ja lange Zeit nicht. Das war eine Kleinstaaterei, und bis dann die Preußen endlich mal gekommen sind, das waren ja nur 100 Jahre oder so, dass wir mal unter so einer Alleinherrschaft gelebt haben. Da haben sich diese Hierarchien nicht so gut entwickeln können. Und was sich bei uns entwickelt hat, ist dieser preußische Geist, dass es im Befehlston so von oben runter geht. Und dadurch, dass Deutschland so lange so eine Kleinstaaterei war, haben die auch nicht so eine gute Identifikation gefunden als Volk. Mhm. Und dann waren sie noch geteilt, da hatten sie auch noch durch den 30-jährigen Krieg, hatten sie auch noch im Norden eine ganz andere Religion, auch christlich, evangelisch, aber protestantisch, als im Süden. Stellen Sie sich mal vor, Leute, die ganz streng christlich sind, müssen sich immer wieder in die Haare kriegen, weil die einen Christen sagen, das, was ihr anderen Christen macht, ist falsch. Und das führt dazu, dass man keine Identität findet. Die in Dänemark haben eine Identität als Protestanten, das gibt ihnen Kraft. Die in Polen haben eine Identität als Katholiken, das gibt ihnen Kraft. Die Österreicher auch und die Franzosen auch. Aber wir in Deutschland mittendrin diese furchtbare Trennlinie. Und das ist eine ständige Quelle von Verunsicherung, eigentlich dann auch von Angst. Und die beste Möglichkeit, um Angst zu überwinden, heißt Kontrolle. Die Deutschen wollen alles kontrollieren. Die denken, dass sie durch Kontrolle ihre Angst loswerden. Und das hat dann eine ganze Reihe von negativen Effekten, so dass die da unten eben bei ihnen sogar noch mit den Masken häufiger rumrennen als die eigene Bevölkerung. Aber es hat ja auch positive Seiten gehabt, dieser ganze German Perfektionismus. Dem verdanken wir eben auch diesem Kontrollwahn. Ja. Nirgendwo gibt es so genaue DIN-Vorschriften, wie was zu machen ist. Nirgendwo werden so schöne Pläne gemacht, wie was hergestellt werden muss. Nirgendwo ist sowas so gut durchorganisiert und bis ins letzte Detail geplant, wie bei uns. Aber es ist eigentlich Ausdruck von Angst. Es ist eine also Kontrolle ist eine Bewältigungsstrategie für die Angst.
Mich würde interessieren, am Beginn dieser Krise gab es eine wahrnehmbare Welle der Solidarität in der Bevölkerung und Hilfsbereitschaft, Nachbarschaftshilfe. Woher kam diese und wohin ist sie auch jetzt ein Stück weit gegangen?
Das ist immer so, wenn Menschen gemeinsam in eine bedrohliche Situation geraten, fangen die an, sich zu unterstützen und überwinden die Diskrepanzen und stellen ihre individuellen Interessen zurück und bringen sich ein. Das ist, jede Notlage macht das. Ob das jetzt ein Krieg ist, also eine Bedrohung durch Krieg, oder ob das eine Naturkatastrophe ist, oder ob das, also eine Naturkatastrophe, wir haben ja ab und zu mal so eine große Überschwemmung, also gab es die Oderflut in Deutschland, da haben die zusammengehalten, dass die bis heute noch Tränen in die Augen bekommen, wie toll das gewesen ist, als alle so gut zusammengehalten haben. Aber die Flut war dann irgendwann vorbei und dann fliegt der ganze Laden wieder auseinander, weil er nur durch die Not zusammengehalten wird. Das sind also Zwangsgemeinschaften, die da entstehen. Ich komme ja aus der ehemaligen DDR, dort haben die Leute zusammengehalten, weil es nichts gab. Also die haben versucht zu kungeln und haben dann Scheibenwischer von dem Auto getauscht gegen irgendwas anderes, was sie hatten. Und dadurch entsteht eine Gemeinschaft, aber das ist keine ehrliche Gemeinschaft. Das ist eine durch äußeren Druck zusammengehaltene Gemeinschaft. Und solche Zwangs- und Not- und Angstgemeinschaften, die sind niemals stabil. Die gibt es nur vorübergehend, wenn die Angst, die Not, der Zwang vorbei ist, fliegen sie wieder auseinander. Wir haben im Westen hier eher eine, nennen wir es mal, Besitzstandwahrungsgemeinschaft. Also Menschen leben miteinander, um dafür zu sorgen, dass ihre jeweiligen Besitzstände gewahrt werden. Und da kämpft die Gewerkschaft um ihre Besitzstände und die Politik um ihre und diese Partei und jene Partei. Und jeder einzelne Bauer kämpft um seinen Besitzstand. Das ist auch keine Gemeinschaft. Das ist ein hoch ineffektives Zusammenleben, weil da irrsinnige Reibungsverluste entstehen. Und jetzt kommt der Biologe in mir und sagt, jedes lebende System versucht, die Beziehungen seiner Mitglieder so zu ordnen, dass möglichst wenig Energie gebraucht wird, um die Funktion und die Struktur des Systems aufrechtzuerhalten. Das kommt aus dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Das heißt, was wir hier machen, ist grottenfalsch. Wir dürfen unser Zusammenleben nicht so gestalten, dass so viele Interessenskonflikte aufeinanderstoßen und dabei solche großen Reibungsverluste entstehen, dass wir dann das alles nur noch aufrechterhalten können, indem wir uns irgendwo aus der Welt dann Geld klauen oder Ressourcen klauen. Das haben wir ja in der Kolonialzeit perfekt gemacht, aber jetzt werden diese Staaten langsam wach und sind nicht mehr so ganz leicht bereit, uns das alles zu überlassen. Und deshalb kommen wir jetzt in so eine Situation, wo wir merken, die zur Aufrechterhaltung unseres unsinnigen Lebensstils erforderlichen Ressourcen sind nicht mehr einbringbar. Und das ist dann, das sind Wendezeiten, in denen Gesellschaften müssen sich so umzuorganisieren, dass diese Reibungsverluste aufhören. Und die Antwort heißt, wenn man sich die EU anguckt oder auch ihre Regierung oder unsere Regierung oder die ganzen vielen Interessensverbände, man wird nur ein weniger energieaufwendiges Zusammenwirken hinbekommen, wenn die sich endlich einigen können, was sie eigentlich gemeinsam wollen. Und jetzt komme ich wieder zurück, aber das dürfte nicht etwas sein, was Not und Elend heißt, sondern sie müssten mal wissen, wo sie gemeinsam hinwollen. Das nenne ich immer, sie müssten ein gemeinsames Anliegen haben. So, und das haben wir nicht. Dieses Wirtschaftssystem kann Menschen auch gar nicht gebrauchen, die ein gemeinsames Anliegen verfolgen, weil wenn einer weiß, was er will, ist er ja nicht mehr verführbar.
Das, was Sie gerade beschrieben haben, Herr Professor, irgendwie klingt es so wie ein Henne-Ei-Problem. Die Touristiker sagen, wir befriedigen ja nur die Nachfrage und die Reisenden sagen, das Angebot ist da, ich nutze es. Wie kann man denn da wirklich was verändern? Weil es ist schön zu denken, wir brauchen eine gemeinsame Richtung. Glauben Sie, dass jetzt ein Zeitpunkt dafür wäre, wo sowas über andere Mittel sich reguliert, wenn wir es schon nicht über gemeinsames Denken hinbringen?
Ja, Sie müssten ja, wenn wir das jetzt ernst nehmen, was wir gesagt haben, und die Menschen nur deshalb so viel verreisen, weil sie eigentlich in Wirklichkeit zu Hause nicht so richtig glücklich sind, weil sie das, was sie eigentlich suchen, nicht finden, weil sie es immer zu arbeiten müssen, um Geld zu verdienen und dann müssen sie sich was gönnen. Wenn das der Zustand vorher war, dann würde das heißen, man müsste jetzt einen Tourismus erfinden, der den Menschen das Gefühl gibt, dass ihre tatsächlichen Grundbedürfnisse dort gestillt werden, wenn sie diese Möglichkeiten wahrnehmen. Und da kann man sagen, da gibt es ja nur diese zwei. Und neben Essen, Trinken und diesen körperlichen gibt es zwei seelische. Und das eine heißt, Menschen tauen sofort auf und sind bereit, überall hinzugehen, wenn sie dort das Gefühl haben, dass sie in einer Gemeinschaft ankommen, wo sie sich wohlfühlen und wo sie dazugehören dürfen. Wunderbar, würde ich sagen. Da haben Sie in Österreich wunderbare Voraussetzungen. Tolle Menschen, einladende Gäste, schöne Dörfer und da könnte so ein Tourismus blühen, wo man hinfährt, nicht nur, weil man das Dorf angucken will oder Ski laufen will, sondern weil man das Gefühl einfach so toll findet, dass das so nette Menschen sind, bei denen man sich so wohlfühlt. Ich weiß, ich bin mit meiner Familie, mit den Kindern damals jahrelang immer wieder in denselben Bauernhof gefahren, weil das so tolle Bauern waren, die den geführt haben. Das wäre das eine Bedürfnis und das andere Bedürfnis hat jeder Mensch aber auch, nämlich dass er irgendwie das Gefühl haben will, dass er ein Subjekt ist, dass er selbst gestalten kann, was er gestalten möchte. Das würde heißen, man müsste den Menschen Gelegenheit geben, da im Urlaub irgendetwas zu tun, was ihnen Freude macht. Und da fürchte ich, dass die Freizeitangebote, die dort zur Verfügung gestellt werden, gar nicht das sind, was einem Urlauber das Gefühl gibt, dass er jetzt endlich mal was tut, was er selbst bestimmt. Weil im Grunde genommen macht er ja auch nur das, was alle anderen machen. Also das heißt, es würde heißen, man müsste das viel individueller gestalten. Man müsste tatsächlich auch Menschen die Möglichkeit geben, mal im Urlaub, was weiß ich, auf dem Bauernhof mitzuerleben und mitzumachen, wenn da Heu eingefahren wird. Sowas. Das ist eine neue Erfahrung. Das kennen die Städter nicht. Und es kann sein, dass die dann lieber solche Urlaubsangebote wahrnehmen, wo sie sich tatsächlich mit denjenigen, mit denen sie dort zusammen sind, verbinden und wo sie Dinge erleben und sich selbst erfahren auf eine Art und Weise, wie das die Freizeitindustrie niemals anbieten kann. Also das heißt auch ein bisschen sinnhaft, dass man nicht einfach seine Zeit verplempert, sondern dass man das Gefühl hat, man hilft jetzt dem Bauern. Das ist eine völlig andere Geschichte, als wenn ich da mit dem Mountainbike durch die Berge fahre.
Das heißt, Sie meinen also, dass Authentische dazugehören, oder die Neugier nach dem authentisch Anderen. Weil dazugehören du ja, wenn ich irgendwo 8 Stunden in den Urlaub fliege und mich da wieder neben 7 meiner Nachbarn hinlege auf die Liege, dann gehöre ich ja auch wo dazu.
Ja, ja, aber das machen sie ja nur dann, machen sie eigentlich nur deshalb, weil sie glauben, sich damit etwas zu gönnen, was ihnen gut tut. Und das könnte sein, dass das, oder die meisten Menschen, die ich getroffen habe, die das gemacht haben, bestätigen mir, dass das ihnen in Wirklichkeit gar nicht so gut getan hat. Das Hotel war nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatten, der Strand war auch nicht so. Das Wetter war dann nicht so, also irgendwas hat immer nicht gestimmt, sodass die gar nicht so glücklich zurückkommen, wie sie eigentlich losgefahren sind. Und das hängt damit zusammen, dass man da so eine falsche Erwartungshaltung aufbaut.
Ich stelle mir ja manchmal die Frage, inwieweit jetzt auch diese ganzen Erfahrungen der letzten Monate, diese Zäsur, wie ich sie ein bisschen sehe, ob das bereits ausreichend ist, dass wir tatsächlich bereit sind, im Grunde essentielle Veränderungen in unserem Zusammenleben, in unserer Gesellschaft, in unserem, wie wir uns erholen, wie wir arbeiten und so weiter herbeizuführen. Wie schätzen Sie das ein?
Streben der meisten Leute läuft darauf hinaus, dass es wieder so werden soll, wie es vorher war. Und alles, was sie tun, ist darauf gerichtet, es wieder so herzustellen, wie es war. Das wird sich erst dann geben, wenn die merken, dass es nicht funktioniert. Ja, aber dann entsteht eine massive Unzufriedenheit. Also das ist auch kein gutes Gefühl, wenn so viele Menschen zu einer inneren Wut und zu einer Hilflosigkeit herumlaufen. Das ist dann das gefundene Material für Demagogen und Heilsbringer und solche Leute, die gerne als Rattenfänger Leute einsammeln, um damit ihre eigenen Absichten umzusetzen. Also so richtig toll ist das eben nicht, was da auf uns zukommt. Ich mache mal einen anderen Vorschlag, der mir sehr am Herzen liegt und wo ich denke, vielleicht kann man das Ganze auch so rum betrachten. Man könnte ja auch und sogar über die Tourismusindustrie, wenn man das nicht gar so hochzieht und das dann als Vermarktungs- und Gewinnunternehmen einzig und allein betreibt. Man könnte ja auch das Angebot machen, dass man Menschen helfen möchte, etwas liebevoller wieder mit sich selbst umzugehen. Das hört sich jetzt ganz komisch an. Ne? Das hört sich ganz komisch an, aber das wäre ja etwas, was eigentlich alle Menschen sofort als positiv erleben. Was sie bisher machen, ist, sie haben bestimmte Bedürfnisse, wo ich gar nicht so genau weiß, wer ihnen die ins Hirn getan hat. Meistens die Werbeindustrie als Ersatzbefriedigung. Dann haben sie das Bedürfnis, also, was weiß ich, im Wald herumzufahren oder die Skihänge runterzufahren und halten das für ihr wahrhaftiges Bedürfnis. Aber sie gehen dabei gar nicht liebevoll mit sich selber um. Verletzen sich, übertreiben das, machen es. Es ist auch nicht schön, wenn man etwas tut, wo man gleichzeitig ein schlechtes Gewissen haben muss. Dass man also Ski fährt und sich bei jeder Abfahrt eigentlich sagen muss oder das verdrängen muss, dass man ja hier auf einem Hang fährt, der eigentlich lieber im Wald sein sollte. So, und dann würde das heißen, wenn Menschen anfingen, liebevoller mit sich selbst umzugehen, dann sind die ja auch liebevoller zu anderen. Also die sind auch liebevoller zur Natur. Und das wäre sozusagen eine andere Kategorie von Menschen. Und das wäre nicht uninteressant für Menschen, die im Tourismus beschäftigt sind, sich zu überlegen, wie denn Angebote aussehen könnten, die Menschen das Gefühl geben und auch die Möglichkeit bieten und sie auch einladen, etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen. Die kommen dann alle mit sehr positiven Erfahrungen nach Hause, weil das immer schön ist, wenn man liebevoll mit sich selbst umgeht. Und es ist nicht schön, wenn man lieblos mit sich selbst umgeht. Und ich glaube, dass viele im Urlaub bisher, in den alten Urlaubssettings, auch im Urlaub noch immer sehr lieblos mit sich selbst umgegangen sind. Und sich den Bauch vollgehauen, jedes Angebot genutzt, was es da gibt. Nicht nach rechts und links geschaut und nur geguckt, dass ihre Decke da an der richtigen Stelle am Strand liegt und so weiter. Das sind natürlich alles sehr lieblose Verhaltensweisen. Wird man übrigens davon krank, wenn man das länger betreibt.
Ich finde das total einen spannenden Ansatz, Herr Professor. Also wenn wir das noch ein bisschen konkreter machen könnten, angenommen, Sie würden jetzt hier in unserem wunderschönen Kufsteiner Land ein Hotel erben. Was wäre denn dann in Ihrem Hotel anders als wie in anderen Häusern? Wie würden Sie das umsetzen, was Sie jetzt gerade so schön beschrieben haben, mit diesem sich selbst mehr lieben?
Ich glaube, ich würde das auch schon in dem, also sowas mache ich nie. Ne? Jetzt, wenn mich einer fragen würde, wie er es machen könnte, ich würde ihn vielleicht vorschlagen, das umzunennen in ein Verwandlungshotel. Hier bei uns können Sie etwas erleben, was Sie tief in Ihrem Inneren verwandelt. So, und dann kommen die Gäste und dann werden die liebevoll begrüßt und man erklärt ihnen, wie diese Verwandlung geschieht und dass da sie dabei unterstützt werden, so gut es nur irgendwie geht, in dieser Zeit, wo sie dort sind, herauszufinden, was ihnen wirklich gut tut. Also nicht nach außen und für andere und um mehr Ansehen und mehr Bedeutung und das Übliche zu haben, sondern was ihnen wirklich im Herzen gut tut. So, und dann würde ich sagen, gucken wir mal. Und dann würde ich da keine Kurse und Nachmittagsspaßungsprogramme anbieten, sondern ich würde mir ein paar Leute suchen, die mit denen rausgehen in die Natur. Und würde dann, es müssten auch Leute sein, die mit diesen Touristen zusammen was erleben können, die auch zu Orten führen, die sie berühren, wo die wieder mit sich selbst in Kontakt kommen, wo die plötzlich den Zauber dieser ganzen Natur und dieser Landschaft so sehr in sich spüren, dass sie bereit sind, sich wieder mit dem Leben zu verbinden und nicht mit ihrem Hab und Gut und ihren eigenartigen Vorstellungen. Und wenn jemand in so einer Einrichtung gewesen ist, wo er eigentlich ja alles selbst gemacht hat. Er hat ja fast nichts konsumiert. Er hat ja alles selbst erschlossen und hat es selbst am eigenen Leibe erlebt. Ich glaube, dass der dann anderen auffallen wird, wenn er nach Hause kommt, weil das geht nicht wieder weg. Eine Veränderung geht wieder weg. Aber wenn Sie mich als Hirnforscher fragen, heißt die Antwort, man kann Menschen nicht verändern. Andere sowieso nicht. Das Einzige, was man verändern könnte, ist man selbst. Da aber in einem selbst ja alles miteinander verbunden ist, führt jede Veränderung an einer Stelle, also beispielsweise, wenn ich anfange, liebevoll mit mir selbst umzugehen, dies verändert alles mit. Deshalb ist beim Menschen die einzige Möglichkeit, sich selbst zu verändern, eine eigene innere Verwandlung. Da kommt man nicht verändert raus, da kommt man verwandelt raus, wenn es wirklich geklappt hat. Alles andere ist etwas, das fällt dann nach dem Urlaub gleich wieder von einem ab. Also verändern kann man Autos und den Anstrich eines Hauses, aber Menschen kann man nicht verändern. Menschen können sich nur selbst verändern, indem sie sich verwandeln.
Aber genügt da im Grunde der Vorsatz, ich möchte mich jetzt tatsächlich in diesen oder jenen Punkten wandeln? Oder sind wir da nicht alle im Grunde auch sehr festgefahren in uns selber? Oder was kann dabei helfen, so einen Wandel zu vollziehen?
Ja, das hilft keine Vorstellung. Also Vorsatz auch nicht. Das können Sie, das sehen Sie ja, was da zu Silvester jedes Jahr rauskommt, wo die Leute ihre ganzen guten Vorsätze fassen. Das ist eben nur wieder weg. Nee, Sie müssen etwas versuchen. Sie müssen was ausprobieren. Und dann im Tun merken, dass das toll ist. So, und deshalb heißt es auch nicht, du sollst dich selbst lieben. Ja, das kann man dann vom Spiegel immer zu probieren, sich zu sagen, wie sehr man sich liebt. Das führt zu nichts. Aber man könnte versuchen, etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen. Das ist eine andere Botschaft. Weil die kann sich nur im Tun realisieren. Ja, und ich gehe davon aus, dass die meisten Menschen wissen, was lieblos ist, mit sich selbst umzugehen heißt und was dann etwas liebevoller wäre. Und das fängt beim Essen an. Ich esse dann manche Sachen nicht mehr. Und ich esse nicht mehr zu Zeiten. Und ich esse nicht mehr in Räumlichkeiten, die nicht so sind, dass es mir da gut geht. Mhm. Da fällt der ganze Straßenverkauf weg. Da ist jemand, der liebevoll mit sich umgeht, der läuft nicht umher beim Essen. Der genießt das Essen. Und wer liebevoll mit sich umgeht, der isst auch kein Fleisch, auch wenn es noch so schön billig gewesen ist, wenn er weiß, unter welchen Bedingungen das hergestellt worden ist. Das würde ja heißen, er muss das Fleisch, dieses Steak da auf seinem Grill, muss er ja mit einem schlechten Gewissen essen, weil es unter so furchtbaren Bedingungen produziert worden ist. Das ist doch nicht liebevoll, wenn ich esse und dabei ein schlechtes Gewissen habe, dann esse ich das lieber nicht. Ahnen Sie jetzt, was da alles für Kettenreaktionen hinten dran hängen? Ich kaufe auch kein Produkt mehr, also das billige T-Shirt, was aus Bangladesch kommt und was da von Kindern zusammengenäht worden ist oder aus Baumwolle besteht, die total mit Pestiziden gespritzt worden ist, kaufe ich einfach nicht, weil ich sonst ein schlechtes Gewissen mir selber gegenüber habe. Es war zwar billig, aber es tut mir nicht gut, also mache ich das nicht. So, das heißt, in dem Augenblick, wo man anfängt, liebevoller mit sich selbst umzugehen, verwandelt man nicht nur sich selbst, sondern man verwandelt auch die ganze Welt.
Haus, wie Ihres, das dann hier ja bald stehen wird und so ausgerichtet ist, glauben Sie, dass wir in so einem Haus ein Problem hätten, gute Mitarbeiter zu kriegen?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Sie solche Menschen finden. Es könnte aber sein, dass die aus einem anderen Motiv bei Ihnen tätig sein möchten, als das, was bisher das Motiv der meisten Mitarbeiter im touristischen Gewerbe ist. Nämlich nicht Geld zu verdienen, sondern ihrem eigenen Dasein einen Sinn zu verleihen. Das, was Sie tun, gerne zu tun, weil es Ihnen ein Herzensanliegen ist. Und dass Sie dann ordentlich bezahlt werden müssen, ist was anderes, weil natürlich müssen die auch leben können von dem, was Sie da tun. Aber es kommt auch nicht mehr darauf an, dass man jedes Jahr eine Gehaltserhöhung kriegt, weil die brauchen dann auch nicht mehr so viel Geld. Und die einzige Frage ist, ob die Gäste dann bereit sind für so etwas so viel zu bezahlen, wie das dann nötig wäre, weil es sind ja dann nicht mehr so viele. Also zum Massentourismus, da geht das alles nicht.
Gut. Ich weiß um die Tatsache, dass Ihnen das Thema Würde ein ganz großes Anliegen ist. Was hat diese Krise bei diesem Thema letzten Endes verändert bereits?
Also bisher glaube ich noch gar nichts. Und es geht ja auch immer nur um die eigene Würde. Also wir reden ja ständig davon, die Menschenwürde, und dann soll immer die Würde der anderen gewahrt bleiben. Das ist alles schönes Gerede, aber die einzige Würde, die ich bewahren kann, ist meine eigene. Und wenn ich anfange, darauf aufzupassen, dass ich meine Vorstellung von meiner eigenen Würde nicht verletze, dann verletze ich automatisch nicht mehr die Würde anderer Leute. Dann stelle ich mich auch nicht mehr zur Verfügung für das, was andere mit mir anstellen wollen. Dann werde ich Subjekt und nicht mehr Objekt derjenigen, die mich benutzen wollen. Und in einer gewissen Weise kann man sagen, dass im Augenblick, wo man auf seine eigene Würde achtet, das eigentlich im Kern dasselbe ist, wie dass man anfängt, liebevoller mit sich selbst umzugehen. Und ich gestehe das auch gerne ein. Ich weiß, dass dieser große Transformationsprozess nur gelingen kann, wenn jeder Einzelne in sich selbst eine andere Richtschnur für sein eigenes Handeln ausbildet. Aha. Es wird kein Retter von oben kommen, der die Welt wieder erlöst. Also müssen wir alle irgendwie innen in uns so eine Wandlung vollziehen, die uns wieder zu Menschen macht. Und zwar zu glücklichen Menschen, die auch in der Lage sind, mit anderen gemeinsam sich dran zu machen, den ganzen Unsinn beiseite zu räumen, der das sich in den letzten Jahrzehnten angetürmt hat. Und ich habe aber gemerkt, dass der Begriff Würde ein schwieriger Begriff ist. Der wird zu kognitiv verstanden. Da fangen die Leute an zu reden, ob das was mit Werten und Normen, mit Ethik und Moral zu tun hat. Und da ist es schon im falschen Hirnkasten oben gelandet. Und deshalb spreche ich jetzt lieber von diesem liebevolleren Umgang mit sich selbst, als dass man auf die eigene Würde aufpassen soll. Wenn jemand anfängt, liebevoller mit sich umzugehen, dann ist das Nebenprodukt davon, dass der auch sich selbst nicht mehr würdelos verhält, sich selbst gegenüber und anderen gegenüber.
Und hoffentlich, dass wir andere zur Nachahmung motivieren können durch unser Vorleben, oder? Weil
das ist viel interessanter. Sie animieren andere nicht zum Nachahmen auf, indem sie denen was vorleben, sondern indem die anderen sehen, dass sie glücklich sind in der Art und Weise, wie sie leben. Das ist das Entscheidende. Und Eltern, die ihrem Kind sagen, du sollst hier viel Gemüse essen, und sie würgen sich das rein, weil sie in Wirklichkeit das gar nicht mögen, das sind keine Vorbilder. Weil die Kinder merken das, mit welchem Gefühl der das macht. Also man kann anderen eigentlich gar nicht so richtig was vormachen. Man müsste es auch tatsächlich so leben. Und deshalb ist das so interessant, wenn ich liebevoll mit mir umgehe, das kann ich nicht anderen vormachen. Entweder das ist so oder das ist nicht so. Spürt jeder.
Wir haben diese Frage vor allem auch deshalb gestellt, weil wir im Vorfeld, wo wir anderen erzählt haben davon, dass wir mit Ihnen hier ein Gespräch führen, haben wir ganz viele Fragen bekommen an Sie. Und da waren ganz viele Fragen dabei, wo es immer um das Thema gegangen ist, wie kann ich denn andere davon überzeugen, das? Wie kann ich andere dazu motivieren, das? Und da haben Sie eigentlich jetzt eine ganz eine schöne Antwort gegeben. Also man kann nur das Resultat vorleben und hoffen, dass das Resultat jemand unbedingt kopieren will.
Ja, also das haben wir ja, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet, dass man keinen anderen Menschen verändern kann. Und dass es auch nicht gut ist, den anderen zum Objekt seiner eigenen Absichten, Ziele, klugen Ratschläge, Belehrungen, Bewertungen und am Ende auch noch Maßnahmen zu machen. So, Menschen, die sozusagen erleben müssen, dass andere sie benutzen als Objekte, denen geht es nie gut. Die haben ein Riesenproblem und die werden dann mit diesem Problem, das können sie ja nicht lösen, weil das jetzt, oftmals hat man das ja schon während der Kindheit erleben müssen, dass man von den Eltern gesagt kriegt, was man zu tun und zu lassen hat und dass man bewertet wird und dass man belehrt wird. Und dann da kann man ja nicht als Kind die Eltern verändern. Man passt sich an dieses Denken an. Man unterdrückt häufig die lebendigen Anteile, die sich eigentlich dagegen wehren wollen, weil das Leben so anstrengend ist, wenn man sich so lange dagegen wehrt. Und dann ist man genauso bescheuert wie die anderen.
Ich finde, das ist ein wunderbares Schlusswort. Herr Hüther, ich sage ganz bewusst, jetzt lasse ich den Professor weg. Wir bedanken uns ganz herzlich dafür, dass Sie uns Ihre Zeit zur Verfügung gestellt haben und Ihre Gedanken mit uns geteilt haben. Wir haben in jeder Episode unseres Podcasts immer ein kleines Ritual, wo wir das allerletzte Wort und unserem Gast überlassen. Gibt es eine kurze Botschaft, die Sie auf diesem Weg noch abschließend an unsere Zuhörer, Zuseher senden wollen?
Ja, und die ist vielleicht sogar für Sie interessant. Man kann diese Verwandlung, über die wir hier gesprochen haben, eigentlich gar nicht alleine schaffen, weil man dann ja so anders ist als vorher. Und deshalb ist es so schön, wenn man ein paar Leute mitnimmt nach Österreich. In diese Einrichtung oder diesen Ort, wo man das erlebt, weil man sich dann gegenseitig darin stärken kann, dass das Erleben so nachhaltig einen verwandelt. Wenn Menschen anfangen, einander zu helfen bei diesen Verwandlungen, dann werden das stabile Prozesse. Wenn ich mich als Einzelner verwandle, bin ich plötzlich sehr leicht zwar besser bei mir, aber ich passe auch nicht mehr gut in die Welt. Und deshalb brauche ich immer ein paar andere um mich herum, die mir deutlich machen, dass das okay ist. Und die mich auch stärken und mit denen ich das gemeinsam mache. Also ich, wenn ich diese kleine Einrichtung in Kufstein betreiben wollte, ich würde immer dafür sorgen, dass die Gäste dieses Miteinander erleben können, dieses stärkende Miteinander. Nicht nur mit den Leuten, die dort wohnen und die als Servicepersonal dort sind, sondern die Gäste untereinander. Dass die plötzlich erleben, innerhalb von einer Woche sind wir eine verschworene Gemeinschaft geworden. Das haben die noch nie erlebt. Die haben nie gedacht, dass das geht. Mhm. Und das wäre vielleicht dann auch in Übereinstimmung mit dem, was ich als Vorstand der Akademie für Potenzialentfaltung versuche. Da geht es um Gemeinschaften. Da geht es um die Frage, wie können wir Menschen in Gemeinschaften helfen, dass die zusammenfinden und aufhören, sich gegenseitig fertig zu machen. Und das könnte eine schöne Zukunftsperspektive sein für uns alle. Es hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Das war die erste Folge unseres neuen Podcasts Alles anders. Menschen, die inspirieren, Themen, die bewegen. Diese Episode gibt es übrigens auch als Video. Schau einfach auf unserer Website vorbei. Den Link findest du in den Shownotes. Danke für deine Zeit, die du uns geschenkt hast, und bis zum nächsten Mal.
Aufnahme gestoppt. Fertig.